So. Ja, guten Morgen auch von mir. Es ist schon irgendwie lustig, wie man jetzt immer sagt, guten Morgen für alle, die hier sind und auch die alle zugeschaltet sind. Früher hieß das immer an den Bildschirmen, heute sagt man YouTube. Aber das ist die neue Normalität und das finde ich auch gut so. Ich finde es gut, dass man auch zu Hause mitkriegen kann, auch wenn Leute krank sind und so. Irgendwie ist es ein Fortschritt, auch wenn das uns jetzt gerade ein bisschen behindert. Und ich bin auch froh über die ganzen Videokollegen, die hier das alles möglich machen. Ja, gute Nachrichten. Der Erich hat es ja schon angedeutet, das Thema heute. Und bevor ich aber loslege, möchte ich einen Witz erzählen. Eine kleine Einleitung in die Predigt. Also in einem Flugzeug saßen mal ein älterer Mann nebeneinander mit einem jungen Rechtsanwalt. Und es war ein langer Flug, deswegen war es irgendwie schon ein bisschen ermüdend und langweilig. Und der Rechtsanwalt sagte, komm, ich will irgendwas machen, ich will ein Spiel spielen, sagt er zu dem älteren Mann, wollen wir ein Spiel spielen? Sie können mich was fragen und ich kann Sie was fragen und dann machen wir so also ein Quiz. Und der Mann sagt dann, ah nee, ich bin müde, ich will schlafen und will nicht. Und sagt, okay, gut, nach 5 Minuten war ihm immer noch mehr langweilig, dem Rechtsanwalt meinte, okay, ich will das jetzt machen, ich bin so schlau, ich werde ihm jetzt zeigen, wie schlau ich bin. Und dann sagt er zum alten Mann, ja, also wie wäre es, wenn wir folgendes Spiel machen? Ich frage Sie was und wenn Sie die Antwort nicht wissen, müssen Sie mir 5 € geben. Aber dann können Sie mich was fragen und wenn ich die Antwort nicht weiß, gebe ich Ihnen 500 €. Und das hat den alten Mann aufgeweckt und dachte, okay, gut, also gut, machen wir das. Und dann fängt der Rechtsanwalt fängt an, sagt, ja, was ist die Entfernung von Erde zur Sonne? Weiß das einer? Was? Wisst's auch nicht? 5 €. Nee, gut, behalten. Also der alte Mann wusste es nicht, es sind 150 Millionen Kilometer ungefähr, zieht einen Fünfer aus der Tasche, gibt ihn dem, okay. Dann kommt jetzt der Rechtsanwalt, sagt, jetzt dürfen Sie mir eine Frage stellen. Okay, der alte Mann sagt, was geht mit 3 Beinen den Berg hinauf und kommt mit 4 Beinen runter? Und der Rechtsanwalt überlegt und überlegt und es dauert und dauert und dann ganze Stunde vergeht, hat Research gemacht, im Flugzeug geht das ja heutzutage mit Internet, hat alle im Internet geguckt, nichts gefunden. Nach einer Stunde gibt er auf und sagt, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Tut mir leid, hier sind die 500 €. Und sagt der alte Mann, gut, danke, gute Nacht und legt sich hin. Also schläft, ne, im Flugzeug. Und der Rechtsanwalt konnte das nicht wegstecken. Er dachte, nee, das geht nicht. Und weckt ihn wieder auf und sagt hier, ich kann nicht drüber hinwegkommen. Sie müssen mir sagen, was geht mit 3 Beinen den Berg hinauf und kommt mit 4 Beinen runter. Und der alte Mann zieht einen Fünfer raus, gibt's ihm. Tja, so kann's gehen. Die Fragen, wo wir die Antworten nicht wissen. Und das ist schon die perfekte Überleitung. Genau. Weil, wie kam das überhaupt? Ich habe vor einiger Zeit mich mal gefragt, was ist das Evangelium? Klingt wie eine einfache Frage. Was ist die gute Nachricht genau? Was ist die Botschaft für die Welt? Eigentlich unsere Botschaft an die Welt. Und auch eigentlich ja, was ist die Botschaft des Evangeliums für uns als Christen? Ist das nur etwas, um Christ zu werden? Und dann kommt was anderes? Oder bleibt das irgendwie? Was heißt das? Sind das 2 Teile? Und manche werden natürlich sofort sagen, ja klar, ich weiß, was das Evangelium ist. Jesus kam in die Welt, er starb für uns, damit wir gerettet werden können und fängt das so schnell an. Andere sagen, nein, es ist die ganze Botschaft der ganzen Bibel, alles, also was Jesus getan hat, aber auch alles, die Ratschläge, alles, was wir tun sollen und so weiter. Und das hat viele Aspekte und Dimensionen. Ich will auch nur eine Sache herausgreifen sozusagen. Und ich finde einen Einspruch, den hat mich sehr beeindruckt. Der Timothy Keller, ein amerikanischer bekannter Prediger, der hat mal gesagt, und das gibt es auch im YouTube übrigens, das Evangelium ist eine gute Nachricht und kein guter Rat. Nicht guter Rat. Das ist ein Unterschied. Gute Nachricht ist etwas, was passiert ist, ist Vergangenheit. Das sind Tatsachen, hoffentlich, wenn man jetzt den Nachrichten glaubt. Aber diesen Nachrichten kann man glauben. Etwas, was Gott schon für uns getan hat, ist fertig vorbei. Wir können darauf reagieren. Ne? Das ist die eine Sache. Guter Rat ist etwas, was wir tun müssen. Ja, wenn er wirklich guter Rat ist, dann wird es auch bringen, wenn man das tut. Aber es ist etwas, was wir tun müssen. Und eigentlich, wenn man so verguckt, es ist eigentlich bei allen Religionen, bei anderen Religionen so, dass es darum geht, was wir tun müssen, um erlöst zu werden, um in den Himmel zu kommen, um zu Gott zu kommen, wie auch immer. Und es spricht ja dieses Sehnsucht an, des Menschen. Wir wissen, dass das nicht alles ist, alles Materie ist. Und das war es hier im Leben. Ne? Und ja, beim Christentum ist es aber anders. Nämlich da ist die Story, es geht darum, die gute Nachricht, was Gott getan hat für uns, weil wir es nicht tun konnten. Er ist zu uns gekommen, weil wir nicht zu ihm kommen konnten. Das ist die gute Nachricht. Und das heißt ja, was ist denn dann für uns? Was sollen wir denn dann tun? Ne? Und die Bibel, die Botschaft der Bibel ist ja beides, das, was Gott getan hat und auch, was wir tun sollen. Also gute Nachricht, einfach Tatsachen, auch guter Rat, Dinge, die uns angehen. Und die Bibel ist ja auch ganz voll von praktischen und manchmal herausfordernden, konkreten Anweisungen, die das konkret machen, was es heißt, guter Rat, was es heißt, Christ zu sein, wie wir anders leben sollen und so weiter. Ne? Und das ist ja auch das Ziel, dass wir immer mehr wie Jesus werden. Klar, das stimmt. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir mal gucken, worüber reden wir denn meistens, worüber reden wir auch in den Gottesdiensten, wir stehen na, vielleicht in der Gefahr, als Christen mehr auf den guten Rat zu fokussieren, weil wir das halt selber tun müssen, auch als auf die gute Nachrichten, die gute Nachricht, wie man das so nennt. Und das kann verschiedene Formen annehmen. Für manche ist es dann, you know, man sagt, Gesetzlichkeit kann man das nennen, also Fokus auf Verhalten, als Christ darf man das und das nicht machen, du musst das und das tun und oft kommt man dann zu Auserlichkeiten sogar, die gar nicht in der Bibel stehen, die also Regeln, die da aufgestellt werden. Aber es gibt auch noch was anderes, was eher vielleicht wer verbreitet ist, nämlich so moralische Gesetzlichkeit oder liberale Gesetzlichkeit, wie der Timothy Keller das nennt. Das ist so ein bisschen wie, ja, seid nett zueinander, Liebe üben, Frieden halten, Leute lieben, verändere die Welt und als Christ natürlich Jüngerschaft, Heiligkeit, Bibel lesen, sollst dich entwickeln, ich soll ein neues Herz haben, ich soll neue Werte haben und so weiter. In beiden Fällen liegt die Last auf uns. Was müssen wir tun? Und manchmal hört man dann auch so oder denkt man so, ja, wie müssen wir uns denn verändern? Und da ist irgendwie was dran, aber auch was Komisches, was ein bisschen gefährlich ist. Denn die Realität ist dann oft so der persönliche Kampf als Christ. Ich merke irgendwie, ich pack's nicht. Ja, die Ideale sind da oben, das habe ich alles gelesen und gehört. Aber manchmal fühle ich mich ganz weit weg davon. Ich bin nicht gut genug, ich kann irgendwas nicht gut genug. Ich habe eine schlechte Gewohnheit, die ich nicht loswerde. Und da kann man schon mal ein bisschen unzufrieden werden mit sich selbst. Ich weiß nicht, ob der das kennt, vielleicht nicht. Aber ich auf jeden Fall. Und dann geht so die Freude verloren, man schaut immer auf das, was fehlt, was nicht ist. Und das kann unsere ganze, auch als Christ, unsere ganze Gefühlswelt so dominieren. Und manchmal, ich muss mich auch fragen, also ehrlich gesagt, wie kann ich das von jemandem verlangen, der sich zu verändern oder so, der innerlich total kaputt ist, wo vielleicht durch Schuld von anderen Leuten, manchmal durch eigene Fehlentscheidungen, meistens durch beides, irgendwie wirklich das muss man sagen, das geht nicht. Und wenn man dann jetzt einen Psychologen fragt, ja, über den Daumen, 3 Jahre Therapie. Ja, also manche, das sind reale Dinge, ja, das ist keine Kleinigkeiten, das sind schlimme Sachen, die kaputt gegangen sind. Ja, und wenn wir das dann nicht gut aushalten, sagen wir, die anderen sind schuld. Also irgendwie diese Situation fühlt sich nicht so toll an wie die gute Nachricht, wenn man das diesen Teil jetzt mal so anguckt. Ne? Wenn ich jetzt guter Rat allein betrachte, dann ist es wie das Gesetz aus dem Alten Testament. Alle die Dinge, die man tun soll, die guten Dinge, ist auch alles gut, ist alles richtig. Aber es ist eine Richtschnur. Es gibt mir kein neues Herz. Es ist die Richtschnur. Und es zeigt uns zwar die Richtung, aber es gibt uns nicht unbedingt die Kraft und die innere Fähigkeit, dahin zu kommen sozusagen. Versteht mich jetzt nicht falsch. Nicht, dass ihr denkt, das braucht man alles nicht. Es ist gut, was zu lernen. Es ist gut, Weisheit zu suchen, auch in der Bibel zu lesen. Und auch, ich denke, es ist völlig normal, dass wir alle irgendwie damit kämpfen, dass wir, da habe ich daneben gehauen oder ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ja, das weiß man sowieso. Aber so auch konkreter, ne? Dass wir mit irgendwas kämpfen, was wir nicht mögen an uns und so weiter. Das ist irgendwie normal. Aber die Frage ist, das war vorwärts zu kommen, auf welcher Basis mache ich es, welche Motivation? Und darauf will ich eigentlich hinaus. Nämlich was interessant ist in der Bibel, da ist es immer so, Also ich muss gestehen, ich habe nicht alles durchgelesen, aber ich habe mir ein paar Stellen durchgelesen und ich habe ein Buch gelesen, wo drin steht, dass es immer so ist, und das habe ich geglaubt. Ja, da jetzt behaupte ich das mal so, immer zuerst, dass Gott sagt, was er für uns getan hat und das, was wir tun sollen. Manchmal ist das so richtig deutlich gegeneinander getrennt. Ein Beispiel dafür ist der Epheserbrief. Epheser 1 bis 3, da geht es nur darum, was Gott für uns getan hat. Müsst ihr mal lesen. Eins nach dem anderen, bam, 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 bam. Und dann gibt es da, in manchen Übersetzungen gibt es da dieses Bindewort, deshalb. Und dann geht Kapitel 3 bis 6 los. Manche, ob das da genau steht, manche Übersetzungen haben das nicht, egal. Auf jeden Fall gibt es eine ganz klare Trennung, ne, in dieser Form. Und das gibt es auch in vielen anderen Stellen, auch in kleineren Abschnitten. Und deswegen wollte ich heute mal drauf schauen, was Gott für uns getan hat. Und zwar deswegen, weil ich glaube, es wichtig ist, dass wir das im Kopf haben als Startpunkt, bevor wir an die Dinge gucken, die wir selber tun sollen. Und ja, die Bibel ist total voll davon. Jetzt ging, wie soll ich was auswählen? Ne? Die ganze Geschichte, es fängt ja ganz vorne an, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie das Böse in die Welt kam, was er dann alles getan hat. Ich nehme jetzt nur ein paar Stellen aus dem Neuen Testament. Also keine Angst, wir werden heute fertig. Und ja, ich habe mir vier große Bereiche angeguckt. Das erste ist, Gott kam zu uns und wurde Mensch. Das hatten wir eben schon mal angedeutet und es gibt ja ganz bekannte Stellen dazu, nämlich Johannes 3,16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Oder Römer 3,24, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung durch Jesus Christus. Und wenn man jetzt mal genau überlegt, warum war denn, ich meine ja, Jesus ist gekommen, das wissen wir. Dass Jesus eine historische Figur ist, ist völlig unbestritten. Es ist mehr Beweismaterial da historisch, dass Jesus gelebt hat, als dass Cäsar gelebt hat. Das ist keine Frage, aber diese Sache mit er starb für uns, wie kann man das verstehen? Warum war denn das notwendig? Und das ist eine schwierige Geschichte, ist nicht leicht zu verstehen. Warum funktioniert das? An dieser Stelle ist die gute Nachricht, muss ich zugeben, schwer zu verstehen. Aber es steht überall in der Bibel sozusagen, also überall, vor allen Dingen im Neuen Testament natürlich, aber auch im Alten Testament ist es angedeutet, ist es in ganz vielen Stellen beschrieben. Und es ist einfach so offenbar notwendig gewesen, um die Not in der Welt zu wenden. Und wir sehen viel dadurch, wie Jesus gelebt hat. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Da lehnen wir ihn kennen. Und sein Tod war irgendwie ein Teil dieser Geschichte. Auf jeden Fall hat er es gemacht für uns. Auch wenn wir nicht genau wissen, warum es sein musste. Es ist interessant, der Paulus sagt an einer Stelle, ich glaube es ist 1. Korinther, die Griechen wollen Weisheit, also mit der Botschaft. Ne? Die Griechen wollen Weisheit, die Juden wollen Wunder und Macht und Kraft sehen. Aber das Evangelium ist wie irgendwie ein komisches Angebot, wo man nur glauben soll, ein Angebot für alle. Nicht nur eben für die superintelligenten Die Griechen, die Philosophie wollten, das waren die obersten 1%. Die anderen waren alle arm, die haben das gar nicht kapiert. Die hätten auch nichts davon gehabt. Oder die Reichen, die Schönen. Sondern gerade für die, die arm sind, physisch arm, also ich meine jetzt finanziell vielleicht, aber auch in anderer Weise, für Kranke, die kaputt und schwach sind, für die ist das Evangelium. Das hat Jesus und das hat Gott im Auge gehabt. Und wir wissen das, ja, das muss im Glauben angenommen werden. Das erfordert Demut. Ich brauche das offenbar. Ich merke das. Und dann ist es ein Geschenk. Das ist ganz komisch. Ich muss nichts tun. Erstmal nein. Erstmal ist es ein Geschenk. Es ist da. Wenn du sagst, ich brauche es, Gott, ich brauche Vergebung, ich brauche das, dann hast du es. Es ist irgendwie gar nicht so, ich muss erst 4 Wochen fasten oder irgendwas tun. Das kommt dann vielleicht später. Und das gilt, und dieses Prinzip, glaube ich, gilt auch für uns als Christen, nicht nur in dem Moment, wo wir sagen, oh, jetzt werden wir Christen, jetzt ist gut, ab jetzt gibt es die nächsten 3 Verse, Kapitel aus dem Epheser, wie ich jetzt leben muss. Jetzt muss ich darauf fokussieren, wie ich ein besserer Mensch werde, wie ich Christ werde und ich gucke mir immer nur an, was ich tun muss. Ne? Nee, es ist auch für uns. Das gilt genauso, dieses Gott hat zuerst gegeben. Eine andere Stelle ist, Jesus sagt zum Beispiel selber, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Es ging da um die Schafe, aber gut, er meint uns, ist klar. Und da sehen wir also, was Gottes Herz ist für uns. Na, das ist der Startpunkt. Was heißt das für uns? Ganz konkret, Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn geschickt hat, um dich zu retten. Egal, wo du jetzt stehst, wie deine Beziehung zu Gott ist, vielleicht hast du das noch gar nicht wirklich realisiert, was deine Vergangenheit ist oder was gerade wieder schiefgegangen ist, alles egal. Das ist der Startpunkt. Das war die erste Aktion. Und dann kommt unsere Reaktion, Gott danach. Und das heißt auch, wir können uns seine Liebe nicht verdienen und auch nicht mehr oder weniger machen dadurch das, was wir tun. Es ist einfach da. Und irgendwie finde ich das schon entspannend, so mal, als wenn ich mir das überlege. Das ist irgendwie, auch wenn ich was verbockt habe, die Liebe ist da. Er ist gekommen zu mir. Und gleich hören wir noch mehr dazu. Der zweite Punkt ist, wir sollen seine Kinder sein. Das ist auch etwas, was es, ich will nicht vergleichen, Religionen von wegen, was nimmt man sich, was einem am besten gefällt, aber dieser Gedanke, dass wir Kinder Gottes werden, ist etwas, was im Judentum und im Christentum einzigartig ist. Im Epheser 1,4 steht, er hat uns erwählt, bevor die Welt geschaffen wurde. Das kann man sich ja irgendwie gar nicht vorstellen. Wie kann denn das sein? Und ich glaube, wir können uns immer nur retten darüber, darüber sind irgendwie viele Bücher und Doktorarbeiten geschrieben worden. Und wir haben es immer noch nicht genau kapiert. Aber irgendwie ist es so, Gott steht über der Zeit. Irgendwie haut das hin, dass er unser Herz sieht, dass er es gesehen hat, bevor wir uns entschieden haben, obwohl wir einen freien Willen haben. Wenn ihr euch das vertiefen wollt, es gibt ein Buch von John Lennox auch dazu, ist gut lesbar, ist eine sehr interessante Sache, wie das ist mit dem freien Willen. Es ist schwierig, aber doch, Gott hat sich, wie kann das sein, er hat gesagt, ja, dich habe ich erwählt. Das war jetzt nicht Zufall, du bist da vorbeigekommen, ich bin Bettler. Irgendwie gibt es noch mehr als ein breites Angebot. Er hat dich erwählt. Du bist gemeint. Das heißt nicht, dass die anderen nicht gemeint sind, sondern Gott hat das Herz gesehen, ob wir reagieren oder nicht. Und dadurch hat sich das ergeben irgendwie. Und für uns selber ist es irgendwie im Leben so, ja, wir sind in der Mitte, wir wissen nicht, wie Dinge ausgehen, wie Situationen ausgehen, wie unser Leben ausgeht, was alles noch kommt. Gott hat das Ende schon gesehen und hat gesagt, ich weiß, du wirst bei mir sein. Das ist auch gut, mal im Kopf zu behalten. Epheser 1,5, er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Jetzt sind wir von erwählt und kommen zu Kinder. Das ist die nächste Stufe. Oder in Johannes 1,12 ganz bekannt die Stelle, es gibt noch viel mehr davon. Alle, die ihn aufnahmen, an seinen Namen glaubten, da kommt der Glaube wieder, er gab das Recht, Gottes Kinder zu werden. Durch den Glauben sind wir Gottes Kinder. Da kommen wir gleich nochmal ein Stück weiter. Aber einen Aspekt möchte ich jetzt herausgreifen, Kinder werden. Das ist ja eigentlich sowas wie werden, ist ja dann, wenn ich als Kind geboren werde, dann bin ich Kind von Anfang an. Kinder werden heißt ja Adoption. Ne? Und das Wort im Griechischen da, auch hier muss ich gestehen, ich habe es gelesen, weil ich selber kein Griechisch kann, aber das gibt zwei Worte dafür, für das Adoption. Es gibt einmal Adoption als Kind und einmal als Erwachsene. Es gibt da irgendwie einen Unterschied. Und das Wort an dieser Stelle ist Adoption als Erwachsene. Das gibt es bei uns natürlich gar nicht mehr, bei uns hier jetzt in der Gesellschaft. Aber damals war das so, vor allen Dingen bei den Römern und den Griechen, dass für Reiche, sage ich mal Römer, die keine eigenen Erben hatten, wenn die so langsam in die Jahre kamen, dass die sich überlegt haben, wen nehme ich denn auf als meinen Sohn oder meistens Sohn, der mein Erbe kriegt. Ja, man hat sich einen Erben gesucht. Für die Reichen, die anderen vielleicht nicht, aber so ist Gott. Gott ist reich, also ist es so, das Bild, das passt. Er hat uns gesucht, damit wir sein Erbe bekommen. Und das bedeutet, adoptierte Kinder sind gewollte Kinder. Das ist nicht so was wie, ups, wir sind schwanger, oh, Überraschung. Nein, das war keine Überraschung, das war Entscheidung. Ne? Adoption ist nicht zufällig. Ich habe mal aufgezeigt, wir haben ja unsere Tochter Sarah, ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf, hat sie ja gesagt. Die Bilder habe ich habe mal die Papiere gezeigt, die wir da so hatten, da ist ein ganzer Ordner und was man alles machen muss, um eine Adoption zu machen. Also es ist Arbeit und es kostet sogar Geld natürlich. Und man sieht also als Beispiel, ja, das ist lächerlich, für Gott hat das natürlich richtig was gekostet. Adoption ist eine ganz konkrete Sache, da stecken wir Arbeit rein. Das ist gewollt, das ist eine Aktion. Und das heißt für uns, Gott hat dich von Anfang an im Auge gehabt. Du bist erwählt, jetzt bist du auch Kind, jetzt bist du adoptiert, du bist gewollt. Erwählt, Kind, gewollt. Das ist der nächste Aspekt. Und das Dritte, was ich mir rausgegriffen habe, ist das Thema Vergebung. Epheser 1,7 steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das haben wir, steht da. Also das ist auch Vergangenheit. Diese ganzen Stellen sind in Vergangenheitsform. Und das heißt, wir sind akzeptiert, jetzt. Manchmal ist es komisch zu verstehen. Also ich denke immer so, ja gut, wenn man jetzt, meine Vergangenheit ist vergeben, aber was ich heute mache, da muss ich drauf achten. Und in der Zukunft, wer weiß, es ist irgendwie so, Gottes Vergebung reicht bis in die Zukunft. Na gut, wenn ich da hinkomme, dann muss sie dann auch reichen, natürlich. Aber wir sind akzeptiert, die ganze Strecke. Und dass wir Erlösung brauchen, ist vielen klar. Wenn man die Welt anguckt, die Welt braucht Erlösung. Da sieht man auch den Zustand der Menschheit und der Menschen. Aber dass wir Vergebung brauchen, ist öfter weniger präsent. Ich denke, manche haben ein Bewusstsein von Schuld, vielleicht weil sie irgendwie mal einen großen Fehler gemacht haben mit bösen Konsequenzen und das Gewissen ist belastet oder wenn man jetzt mal zur Ruhe kommt, dann kommt was hoch oder so. Und dann ist wirklich Vergebung zu erfahren eine großartige Befreiung. Es gibt einen ganz tollen Film, wo das mit so einem Sklavenhändler, mir fällt der Name gerade nicht ein, wo das unheimlich gut dargestellt wird. Ja, jemand, der Sklavenhändler war und dann sich bekehrt hat als Christ und gemerkt hat, wie falsch das ist und dann zurückgegangen ist, diesen Weg, um etwas gut zu machen. Für viele andere ist es aber eher so das dumpfe Gefühl, irgendwie bin ich nicht genug. Dieser Kampf, der tägliche Kampf, den wir haben, das Gewissen meldet sich oft, mit Kleinigkeiten hoffentlich, aber wir merken ja, okay, wir sind nicht perfekt, nicht annähernd und irgendwie drückt das dann doch wieder. Und trotzdem da zu wissen, ja, wir sind akzeptiert bei Gott. Manche sind sehr darauf, akzeptiert werden müssen wir, das brauchen wir als Mensch. Und manche sind, ich glaube, das machen wir wahrscheinlich alle irgendwie so, dass wir uns Mühe geben, auch akzeptiert werden von anderen. Ja, aber wenn man davon lebt, wenn man, was immer man tut, um cool zu sein und dann in der Ruppe reinzupassen und irgendwie auch mal einen dummen Witz zu machen und noch einen dümmeren oder noch was Schrägeres zu tun als die anderen, um Teil der Gruppe zu sein, ich will akzeptiert sein, das treibt einen manchmal einen großen Blödsinn, vor allen Dingen als Teenager manchmal. Und das ist keine gute Lebensgrundlage, ne? Akzeptanz von anderen Leuten. Das kommt und geht und im Grunde heißt es, ich schwimme immer mit der Mehrheit mit. Das ist keine gute Grundlage. Aber wenn ich weiß, dass ich von Gott akzeptiert bin, das ist eine andere Nummer. Und wir wissen, dass wir das brauchen, dass wir akzeptiert sind. Aber ich kann entspannter sein, auch wenn mich jemand mal nicht mag, dann kann ich sagen, ja okay, man muss sich nicht immer einig sein, aber ich bin von Gott akzeptiert. Und darin kann ich ruhen. Und interessanterweise heißt es, führt das nicht dazu, dass mir dann die anderen egal sind, sondern ganz im Gegenteil, weil ich selber akzeptiert bin und weil ich selber Frieden habe, bin ich versorgt. Und weil ich versorgt bin, kann ich jetzt mich auch um andere kümmern. Dann kann ich offen auf andere zugehen. Der mag mich nicht, egal. Ach, ich meine mal, also mit wem kann ich was machen, wem kann ich was geben? Ihr versteht, was ich meine, ja? Ich bin versorgt. Das Bewusstsein zu haben, ja, du bist bei Gott akzeptiert, du bist Kind, das ist alles okay, du bist bei ihm, dann kannst du offen und entspannt sein. Und dann kannst du dich um andere kümmern. Ich habe diese Story schon mal erzählt, aber ich weiß ja, wie es ist mit den Predigten, was davon übrig bleibt, wenn man schon zur Tür geht, durch die Tür geht. Und deswegen, die Story habt ihr alle vergessen, deswegen erzähle ich sie nochmal. Und zwar, wie ging es mir? Ich war, das ist schon lange her, ich war vielleicht 8, 9 Jahre Christ. Ich hatte nicht das Bewusstsein, akzeptiert zu sein. Ich habe immer nur auf den guten Rat geguckt. Ich hatte irgendwie mal gesagt, ja, Jesus ist für uns gestorben, kapiere ich nicht. Ich habe immer den zweiten Teil gelesen, sozusagen. Ne? War immer, man kann ja schneller lesen als leben und deswegen der Soll wird schneller, das steigt immer schneller und das Leben steigt langsam und dann die Spanne dazwischen wird immer mehr. Und es hat mich echt immer gestresst und ich habe immer geguckt, oh, ich bin nicht, was ich sein sollte, ich liebe nicht genug, ich habe eigentlich keinen Bock, ich habe keinen Bock auf die Leute. Alles Mögliche. Wenn man jetzt ein bisschen guckt, dann findet man ja immer was und die mehr und mehr schwarze Flecken. Und das ist vielleicht auch eine Typfrage, aber so war es halt. Ne? Und dann ging das so weit, bis ich irgendwann nicht mehr konnte. Und ich kann mich erinnern noch, das war an einem Sonntagnachmittag, genau, das war im Park, dann bin ich alleine durch den Park gegangen, habe mich irgendwo hingesetzt, habe gebetet, Gott, ich will mich hiermit offiziell abmelden, ich will kein guter Christ mehr sein. Das hat irgendwie keinen Sekt, das habe ich nicht geschafft, es ist mir zu anstrengend. Irgendwie so richtig, nee, diese Spannung kann ich nicht mehr aushalten. Und es war wie die Antwort Gottes, also ich habe selten so ein klares, dass Gott antwortet. Ich weiß nicht, was ihr da so erlebt habt. Das passiert für meine Begriffe selten, aber so, boom, das wurde auch Zeit. Und das war so die Antwort Gottes in dem Moment, so, das habe ich vorher nicht gehört. Hätte ich mir vielleicht ein paar Sachen gespart. Aber das war dieser Punkt, wo alles der Krug gebrochen ist, sagt Gott, es wurde auch Zeit. Und da habe ich gemerkt, ja, irgendwie habe ich das selber auf mich draufgelegt. Ne? In den nächsten Tagen hat sich da viel verändert. Ich war nun frei. Ich konnte geben. Ich musste nicht immer etwas liefern, wo ich schon 3 Monate hinterher war, sozusagen. Ne? Ich habe plötzlich gemerkt, ja, die Sonne scheint, habe ich vorher gar nicht gemerkt. Kennt ihr das, wenn man sich irgendwie so nach unten gezogen wird und die schönen Dinge umherum, man kann nichts mehr genießen, man merkt es nicht, man ist nicht mehr offen für Leute. Ganz schlechte Situation. Das ist das, was es ändern kann, so richtig im Herzen zu kapieren. Du bist so akzeptiert, wie du bist. Und das gibt dann Frieden und Ruhe und dann kannst du auf einer anderen Basis weitermachen. Ich habe hier nicht aufgehört, ich bin ja hier. Aber das war eine andere Basis, weiterzumachen. Und diese Spannung und der Druck, der war weg. Und da komme ich zu dem letzten Punkt, auch eine schöne Stelle, wo ich ein bisschen was zu sagen will. Römer 8,15. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, sondern einen kindlichen Geist, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Gibt es auch mehrmals diese Aussage, aber das kommt 2 oder 3 Mal vor im Neuen Testament, auch genau diese Aussage. Wir sind nicht primär aufgefordert, für Gott zu arbeiten. Oder auch sogar immer gute Christen, immer brav, immer alles so zu sein. Ja? Ich weiß nicht, was du für Forderungen an dich selber stellst oder wo du denkst, du willst hin. Es ist blöd, wenn man sagt, ich will nirgendwo hin. Ja, finde ich auch. Aber diesen Druck immer zu haben und ich bin zu wenig, das ist nicht das, was gemeint ist. Das wird man nicht sein als Kind. Als Kind bist du in der Familie erstmal. Und das ist okay. Und das soll die Grundlage, dieses Bewusstsein soll Grundlage sein für unsere geistliche Entwicklung. Denn bei allem, was wir tun, sollten wir daran denken, was Gott zuerst für uns getan hat. Das macht nämlich einen wichtigen Unterschied für die Motivation. Und Motivation macht den Unterschied. Ein Beispiel, was das verdeutlicht, ein bisschen anders gelagert, aber ihr seht das Prinzip, ist, stellt euch eine Beziehung vor, wo einer immer fordert, mach doch mal dies, mach doch mal das, du bringst mir nie Blumen mit was immer was zu meckern gibt, keine Ahnung. Und irgendwann macht der andere das dann und dann wird alles getan und wenn man guckt von außen, ja, alles ist getan. Die Tatsachen, die Blumen stehen auf dem Tisch, der Müll ist draußen, keine Ahnung, was da noch gemacht werden sollte, das spielt keine Rolle von außen. Das aber, immer wenn was kommt, dann denken, ja, wer gefordert hat, das wurde aber auch Zeit. Grummel, Grummel. Ja, und wofür führt das? Der arme andere, wer immer das ist, muss immer im Defizit handeln. Es gibt keine Freude drin, erst recht keine Liebe. Und wenn es aber keine Forderung gibt, dann kann man aus freien Stücken was tun. Wenn erstmal der Tisch weggeräumt ist, so, nichts, keine Forderung, du kannst einfach so. Jetzt kann ich eine Kleinigkeit, die ich tue, die kann was wert sein. Ich kann etwas schenken. Es ist nicht gefordert, ich kann etwas schenken. Das ist eine Überraschung vielleicht. Muss ich auch gestehen, steht gar nicht im Manuskript. Aber meine Frau hat früher auch immer gesagt, du bringst mir nie Blumen mit. Und das war jetzt nicht bös gemeint. Also das war jetzt einfach so. Sie hat eigentlich gesagt, sie mag es, wenn sie immer Blumen hat. Und irgendwie habe ich das verpennt. Also ich habe das irgendwie, das ist an mir vorbeigegangen. Ja? Und nach ein paar Jahren hat sie dann so sie stand die Vase auf dem Ding, hat sich selber Blumen gekauft, weil sie mag Blumen, ist in Ordnung. Ne? Und dann hat sie mal so ein, also irgendeinen Blogpost geschrieben, die leere Vase. Und da hat sie erklärt, dass es gut ist, sich einfach damit abzufinden. Und dann habe ich das gelesen, dachte ich mir, oh Scheiße. Ja, manchmal liest man so etwas im Blogpost, ne? Aber gut, wir haben uns natürlich darüber unterhalten, ist alles gut. Und jetzt ist es aber wirklich so, ich brauche keine Blumen mitbringen. Aber manchmal tue ich es trotzdem. Und dann bin ich in der Tankstelle, was weiß ich, irgendwann um 11 oder so, keine Ahnung, sehe ich da ein paar Blumen oder so. Ach, dann fällt es mir jetzt wieder ein. Dann ist es eine Überraschung. Die Überraschung kommt zu selten. Ich weiß, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ich habe es schon begriffen. Aber versteht ihr das Konzept, ja? Es ist freiwillig, die Forderung ist weg und dann ist es was wert, es ist eine Überraschung. Gott fordert nicht, nicht so. Das müssen wir kapieren. Liebe kann nur in Freiheit gedeihen. Und das, was er von uns möchte. Jesus sagt, Gott sagt, das ist das größte Gebot, wir sollen Gott lieben. Wir können nur Liebe entwickeln, wenn wir nicht gegen Forderungen kämpfen. Gott fordert nicht, nicht so. Und ich denke, als Christen sind wir in der Gefahr, vielleicht, wie gesagt, nicht alle, aber diese irgendwie eher auf das zu gucken, was wir tun sollen, auf die Arbeitsteil. Das kann vom Gottesdienst losgehen, hier zu sein oder so Bibel lesen, Gebeten und so weiter, alles, was ihr darunter vorstellen könnt. Und dann, wenn wir das so richtig reinrutschen, kann man so werden wie der ältere Bruder in der Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Der war immer zu Hause, war immer brav, hat immer gearbeitet, aber sein Herz war nicht dabei. Sein Herz war nicht beim Vater, er war nicht frei. Und es war auch vor allen Dingen keine Freude dabei. Das hat man gesehen, als dann nachher zum Schluss die Party losging. Ne? Jetzt beim Thema Vater weiß ich, ist es ein bisschen touchy für manche, die keine gute Beziehung zum leiblichen Vater hatten oder haben. Und da fällt es vielleicht schwer, dieses Bild zu übertragen von Gott als Vater. Und ja, da muss ich sagen, da brauchst du vielleicht besonders Gnade oder musst dir einen besonderen Ruck geben. Gott ist ein guter Vater, egal was unsere eigene Familienvergangenheit ist. Eigentlich kann man sagen, der ideale Vater, der Vater, den du dir immer gewünscht hast, was du dir vorstellen konntest, das ist, wie Gott für dich ist. Und dieses Verständnis, das sollten wir in uns kultivieren. Und dann können wir auch verstehen, anfangen zu verstehen, das dauert seine Zeit, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Wir haben jetzt einige, einen ganz kleinen Teil der Dinge angeschaut, die Gott für uns getan hat. Als ich angefangen habe mit der Predigtvorbereitung, habe ich gedacht, ich wollte drei Teile machen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist alles viel zu viel, das müssen mal andere übernehmen oder es ist eine andere Predigt auf jeden Fall. Aber da ist unheimlich viel Zeug, wenn man sich das anguckt. Und jetzt kann man sagen, ja, das kann man wissen, das hat man jetzt gehört, vielleicht kann man es wieder aufsagen, wiederholen, aber es kann trotzdem in uns nichts bewirken. Was macht denn den Unterschied, dass uns das wirklich hilft? Das klingt auch wieder ganz, ganz banal, wenn wir es glauben. Ja, was heißt denn das? Also stell dir vor, ein armer Mann sitzt in seinem Zimmer oder vielleicht sogar schlimmer noch auf der Straße, weil er obdachlos ist, findet einen Lottoschein und hört im Radio die Zahlen. Und die stehen drauf. 6 Stück. Ich habe einen 6er-Schein gefunden. Jetzt kann er sagen, wow, ich gehe zum Kiosk. Oder sagt er, scheiße, glaube ich nicht, Quatsch. Das ist Glauben, das ist alles. Es gibt eine Aussage von Gott. Glaube ist nicht, ich wünsche mir was und wenn ich es genau stark genug glaube, kriege ich das. Das ist die andere Richtung. Nee, das ist Quatsch. Es geht darum, dass wir den Fakten glauben, dass wir den Nachrichten, den guten Nachrichten Gottes glauben, was in der Bibel steht und was auch dann, dass wir glauben, dass es auch für uns gilt. Und diese Dinge auf uns anzuwenden und wirken zu lassen. Das ist einfach, was Glaube ist. Und Glaube ist nicht blind, sondern die Fähigkeit, das zu sehen, was real, aber unsichtbar ist. Glaube ist nicht blind, sondern die Fähigkeit, das zu sehen, was real, aber unsichtbar ist. Und was Gott uns versprochen hat, ist so etwas. Und wenn wir das auch in uns aufnehmen, macht es den Unterschied. Ich komme jetzt zum Schluss. Lass uns noch mal die guten Nachrichten vor Augen führen, worüber wir gesprochen haben. Haben wir es da? Ja, genau. Gott hat uns zuerst geliebt. Wir sind durch Jesus gerettet. Wir sind seine adoptierten Kinder, gewollte Kinder. Wir sind akzeptiert, wie wir sind, jetzt, nicht wie wir irgendwie mal sein wollen. Und wir sind primär Kinder und nicht Arbeiter. Auch wenn es heißt Mitarbeiter. Mitarbeiter ist gut, ja. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Wir sind nicht Arbeiter für Gott. Wir sind primär Kinder. Und damit fängt es an. Der andere Teil kommt hinten dran. Und das tief im Herzen zu wissen, das ist die richtige Grundlage für nicht nur den guten Ratteil, sondern überhaupt für die Beziehung zu Gott. Wenn du Gott lieben willst, dann musst du verstehen, dass der Tisch leer ist, was ich eben gesagt habe, von den Forderungen. Keine Karten auf dem Tisch, wie man es auch will. Ich bin frei, so wie ich jetzt bin. Wenn du dich sagst, ich will mich auch abmelden von Gott, ich kann kein guter Christ mehr sein, ist gut. Dann macht er mit dir weiter, ohne mit den Schritten, die du dir nicht selber auferlegst, sondern die er für dich führt. Ne? Und eins muss ich dazu sagen, es ist jetzt, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe es kapiert, ich habe es mitgeschrieben, jetzt ist alles klar. Nee, wahrscheinlich nicht. Denn ich habe es selber erlebt, das habe ich ja eben in der Story erzählt, aber ich kenne es von vielen anderen auch, die erzählen, sagen, ja, das hat lange gedauert, diese eine Lektion im Herzen zu lernen, dass das, wie heißt es immer so schön, von Kopf ins Herz rutscht. Ne? Und das muss auch mal wieder vertieft und erneuert werden. Ich glaube, dass es eine Art von Offenbarung Gottes ist, dass er uns schenkt. Und es ist gut, darüber nachzudenken, aber manchmal gibt es da so einen Quantensprung, sowas. Wow, jetzt habe ich es kapiert. Manchmal in einer besonderen Situation, wo einfach es total Klick macht. Und es macht dann einen Unterschied. Und ein Erlebnis mit Gott, das kann man nicht herbeizerren, aber das kommt zu seiner Zeit, wenn man offen dafür ist. Deswegen, ist es mein letzter Satz, möchte ich euch Mut machen, darüber nachzudenken, was das bedeutet, diese Zweiteilung, was Gott für mich getan hat, was da ist, ohne dass ich was tue und dann, was ich selber auf der Basis machen soll. Und dafür zu beten, dass Gott euch dies einfach immer mehr offenbart und in euch wachsen lässt. Gott segne euch dazu. Amen.